Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Thorsten Schröder.
Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Der Zeitdruck ist hoch, denn schon in 3 Monaten soll ja die vorgezogene Bundestagswahl stattfinden. Und die Kampagnenmacher der Sozialdemokraten, die wissen nun endlich, wessen Bild schon bald aus den Druckmaschinen laufen soll. Olaf Scholz kommt aufs Wahlplakat und Boris Pistorius ist raus aus der Diskussion über eine mögliche Kanzlerkandidatur für die SPD. Der Verteidigungsminister hatte ja gestern Abend verkündet, er stehe nicht zur Verfügung, trotz großer Beliebtheit. Und er betont, man habe keinen Druck auf ihn ausgeübt. Was also spürt man jetzt in seiner Partei? Ernüchterung oder Erleichterung? Manuel Mehlhorn und Moritz Rödle haben sich heute umgehört.
Nach einer Woche Kritik aus der eigenen Partei tut so ein Termin der Kanzlerseele wahrscheinlich richtig gut. Scholz trifft SPD-Kommunalpolitiker und die zeigen dem Kanzler per Selfie-Wunsch, dass er zumindest hier noch viele Fans hat. In seiner Rede dann ein Vorgeschmack auf den Wahlkampf und das, was der Kanzler nun befreit von Koalitions- und Kandidatenfrage als SPD-Markenkern definiert. Friedenspolitik zum Beispiel.
Wir haben gesagt, wir wollen keine Marschflugkörper an die Ukraine liefern, die weit in das russische Territorium hineinschießen können. Und wir haben auch gesagt, wir werden keine Freigabe für die von uns gelieferten schweren Waffen zur Verfügung stellen, um dasselbe zu tun. Ich sage, das gibt es nur mit der SPD, dass in dieser schwierigen Frage Besonnenheit und klare Unterstützung der Ukraine zusammenkommen.
Schon vorher tritt Parteichef Klingbeil auf und spricht über die Diskussion, die den SPD-Wahlkampf mit einer schweren Hypothek starten lässt. Er versucht, eine Antwort auf die Frage zu geben, warum die SPD-Führung die Debatte um die Kanzlerkandidatur so lange laufen ließ.
Ich bin ein Parteivorsitzender, der nicht sagt, basta. Und wir machen von oben Debatten tot, sondern ich will auch reinhorchen in die Partei. Ich will ernst nehmen, was diskutiert wird. Und es haben mich auch aus diesem Kreis, ich sehe ein paar Gesichter, haben mich ja einige kontaktiert und haben gesagt, wir wünschen uns das so oder so. Und das muss man ja auch aufnehmen als Parteivorsitzender, wenn es Debatte in der Partei gibt.
Genau, so einen Vorsitzenden wünscht man sich doch als Parteinachwuchs, könnte man meinen. Ist in Jusos in diesem Fall aber auch nicht so recht.
Liebe Saskia, lieber Lars, leider hatte ich zu keinem Zeitpunkt in den letzten Wochen den Eindruck, dass ihr die Herrschaft über diesen Prozess oder die Diskursherrschaft über die Partei oder gar einen klaren Plan hattet.
Hatte überhaupt jemand einen Plan? Vielleicht die NRW-SPD. An Rhein und Ruhr hatten besonders viele Genossen für Pistorius plädiert. Landeschef Achim Post verspricht heute trotzdem Unterstützung für Scholz.
Die Zusammenarbeit mit ihm war gut, ist gut und wir werden dafür sorgen, dass wir in allen Ortsvereinen, in allen Unterbezirken, in ganz Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland geschlossen in diese Bundestagswahl gehen.
Die SPD schaltet um auf Wahlkampfmodus, als wäre nichts gewesen. Am kommenden Montag soll Scholz auch offiziell von den Parteigremien nominiert werden.
Und was sagen nun diejenigen, die jetzt auf Straßen und Marktplätzen womöglich zähe Überzeugungsarbeit leisten müssen, nicht für Boris Pistorius, sondern eben für Olaf Scholz, unter ohnehin schon ungemütlichen Umständen bei Kälte, Schnee oder Eis? Philipp Wundersee war heute mittendrin in 2 SPD-Ortsverbänden in Nordrhein-Westfalen, in Hennef und Hoffnungstal.
Weihnachtsstimmung in Hoffnungstal und Aufbruchsstimmung bei der SPD. Petra Zinke und die anderen Genossen im Ortsverein sind bereit für den Wahlkampf, auch mit einem Olaf Scholz an ihrer Spitze.
Ich finde Inhalte und Themen wichtig. Von daher ist die Person auch wichtig, aber nicht so wichtig, dass man sagt, man macht nur für die eine oder für die andere Person Wahlkampf.
Die chaotischen Wochen haben Spuren hinterlassen, auch bei ihrer Motivation. Es bleiben gemischte Gefühle für den Kanzlerkandidaten Scholz.
Er tritt ja nicht alleine an, das ist ja eigentlich ein Team, was damit antritt. Und da ist auch der beliebte Pistorius auch dabei. Und der will ja auch weitermachen und der macht das ja auch gut.
Am Abend trifft sich auch die SPD Rhein-Sieg in Hennef. Mehr als 70 Genossen kommen zusammen, planen ihre Kampagne. Ist das Grummeln der Basis hier verstummt nach der Entscheidung?
Für uns hätte es früher kommen können. Insofern sind wir nicht so pessimistisch und freuen uns, dass Olaf es machen wird.
Ich zumindest bin auf Scholz seiner Seite, definitiv.
Es ist gut, dass die Debatte jetzt entschieden ist. Es ist gut, weil wir haben viel Energie gelassen. Die Energie brauchen wir jetzt für den Wahlkampf.
Kritische Stimmen hören wir hier heute keine an der SPD-Basis. Aber klar, nun haben sie umgestellt auf Wahlkampf für Scholz. Dabei hatte Boris Pistorius in Nordrhein-Westfalen viele Unterstützer, auch hier im Rhein-Sieg-Kreis.
Wir gehen natürlich mit einem angezählten Kandidaten rein, aber das ist jetzt unsere Aufgabe, das zu ändern und mit Themen jetzt zu überzeugen.
Der Wahlkampf, ne, heißt ja Kampf und Wahl, Wahlen gehen. Und von daher, ja, wir tun alles, damit wir natürlich gut abschneiden.
Die Querelen um den Kanzlerkandidaten sind beendet. Endlich, sagen sie an der Basis und glauben an gute Wahlergebnisse durch guten Wahlkampf.
Man führt andere Gespräche, vielleicht auch ein bisschen länger, intensiver. Aber es gilt halt jetzt, die Mitglieder zurückzugewinnen oder die man verloren hat, die Wähler. Also ich bin motiviert.
Das Vertrauen muss wiederhergestellt werden, absolut. Aber ich glaube, das schaffen wir mit den Kandidatinnen, die wir jetzt hier vor Ort aufstellen.
Endlich über Inhalte reden, das wollen sie auch in Hoffnungsthal. Aber Petra Zinke und viele andere SPD-Mitglieder in den Ortsvereinen wissen, es wird nicht leicht werden in den nächsten Wochen.
Letzten Endes wären wir auch auf die Straße gegangen und hätten für die Partei gekämpft, wenn es Boris Pistorius geworden wäre.
Wir spüren schon, dass einige sagen, ach, wieso habt ihr den Scholz noch und solche Dinge. Das spürt man schon. Aber ich denke mir, es kommt darauf an, was hinten rauskommt.
Die Leute möchten natürlich Sicherheit, Planbarkeit und sie wissen, was sie bei Olaf Scholz bekommen.
Die Hoffnung hat man hier in Hoffnungsthal noch lange nicht aufgegeben.
Wenn es um Leben oder Tod geht, zählt natürlich jede Minute. Die wichtigste Frage, wie weit ist es bis zur nächsten Notaufnahme? Entscheidend, gerade auf dem Land, wichtig aber auch, muss man für die nächste anstehende Operation bald kilometerweit fahren in eine Spezialklinik und nicht mehr ins nächste Krankenhaus? Die medizinische Versorgungslandschaft wird sich wohl deutlich ändern mit der Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach. Viele fürchten, gerade kleinere Krankenhäuser müssten als Konsequenz schließen. Und so fragen einige, ist dieser Eingriff wirklich nötig? Heute hat die umstrittene Reform nun die letzte Hürde genommen im Bundesrat. Nadine Bader berichtet.
Der Bundesrat hat den Vermittlungsausschuss nicht angerufen.
Das ist der Moment, in dem Gesundheitsminister Lauterbach heute aufatmen kann. Der Bundesrat hält sein wichtigstes Projekt, die Krankenhausreform, nicht auf.
Das ist ein sehr guter Tag für alle Patienten und Patienten, insbesondere für diejenigen, die in den nächsten 20 Jahren das Pech haben werden, zum Beispiel an Krebs zu erkranken oder eine schwere Herzkrankheit zu bekommen oder einen Schlaganfall. Für diese Patienten wird sich die Versorgung verbessern.
Lauterbachs Krankenhausreform sieht vor, eine stärkere Spezialisierung der Kliniken, zum Beispiel bei Krebsbehandlungen oder Schlaganfall. Mehr Vorgaben für die Qualität, etwa die Anzahl der Fachärzte. Ein neues Finanzierungssystem, das den Kliniken den wirtschaftlichen Druck nehmen soll. Doch es ist auch ein emotionales Thema. Schon am Morgen haben sich vor dem Bundesrat Pflegekräfte aus ganz Deutschland versammelt. Sie fürchten, dass vor allem kleinere Kliniken auf dem Land schließen müssen, mit gravierenden Folgen für die Patienten.
Sie müssen länger zum Krankenhaus fahren.
Wie sollen das meine Oma, mein Opa, wie sollen die das leisten?
Gerade bei uns im Norden von Sachsen-Anhalt ist dann die Versorgung einfach nicht mehr gesichert.
Das sind die Sorgen, die heute vor allem auch die unionsgeführten Länder im Bundesrat äußern.
Die starren Qualitäts- und Mindestvorgaben gefährden die flächendeckende Versorgung in strukturschwachen Regionen, wie sie insbesondere in Ostdeutschland anzutreffen sind.
So sieht das auch Brandenburgs Ministerpräsident Woidke von der SPD. Er entlässt am Vormittag kurz vor der Abstimmung seine grüne Gesundheitsministerin, die anders als er die Reform nicht verzögern möchte. Am Ende sind es vor allem SPD-geführte Länder, die das Gesetz durch den Bundesrat retten. Wohl auch, weil Lauterbachs Gesetz sonst womöglich komplett gescheitert wäre. An der Klinik in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt sehen sie das mit gemischten Gefühlen. Die Geburtsstation war hier 4 Jahre lang geschlossen. Erst seit Juli ist sie wieder geöffnet. Viel Geld verdienen können kleinere Krankenhäuser damit nicht. Die Sorge?
Dass es eben für Kliniken in Zukunft immer schwieriger wird, geburtshilfliche Stationen mit anzubieten.
Das Klinikum hat seit Jahren finanzielle Probleme. Um Bereiche wie Geburtshilfe und Notfallversorgung finanziell besser zu unterstützen, sieht Lauterbachs Reform hierfür Zuschläge vor. Das reiche bei weitem nicht, sagt die Krankenhausgesellschaft.
Die Zuschläge, die darüber hinaus angekündigt sind für ganz bestimmte Leistungsbereiche, gelten natürlich zunächst einmal nicht für alle Krankenhäuser. Und sie werden auch tatsächlich ja erst ab dem Jahr 2026 und 2027 wirksam werden. Das heißt, kurzfristig passiert hier erstmal nichts, was Krankenhäuser stabilisiert.
Eins steht fest, mit Lauterbachs Reform soll es künftig weniger Kliniken geben. Am Ende bleibt die Frage, ob ausreichend Krankenhäuser erhalten bleiben, die für eine flächendeckende Versorgung unabdingbar sind.
Die Entwicklungsstadien einer Brombeere. Oft hängen ja ganz unterschiedlich weite Früchte am selben Strauch. Wer genießbare Beeren ernten will, braucht Geduld. Beim Reifeprozess der sogenannten Brombeerkoalition in Thüringen aus CDU, BSW und SPD waren es fast 3 Monate. Ob man bei diesem politischen Farbspektrum am Ende überhaupt zusammenkommt, das war lange nicht sicher. Das Bestehen des Bündnis Sahra Wagenknecht auf Formulierungen zu bundespolitischen Friedensfragen war für CDU und SPD nicht gerade leicht verdaulich. Jetzt aber ist die Zeit offenbar reif für die erste schwarz-violett-rote Koalition auf Landesebene. Aus Thüringen, Nils Buhler.
Gut gelaunt auf dem Weg in die Regierungsverantwortung. Das ist das Thüringer Brombeerbündnis. Die Spitzen von CDU, BSW und SPD präsentieren ihren Koalitionsvertrag. Es ist ein politisches Experiment. Erstmals in Deutschland bilden die drei Parteien ein gemeinsames Regierungsbündnis. Fast 3 Monate haben sie miteinander verhandelt, mitunter auch gerungen.
Wir haben gemeinsam einen Regierungsvertrag erarbeitet, obwohl es entlang der Wegstrecke nicht immer leicht war.
Ja, und es wurde ja beschrieben, wie häufig wir nachts noch saßen. Es waren herausfordernde Zeiten und mehr als einfach einmal dachte ich, es ist vorbei. Aber wir haben diese kritischen Punkte gemeinsam überwunden.
Und das ist das Ergebnis ihrer Arbeit. Das 126 Seiten dicke Regierungsprogramm sieht eine bessere Bildungspolitik vor, eine zentrale Landesausländerbehörde, Arztpraxen, die auch auf dem Land in maximal 20 Minuten erreichbar sind. Besonders strittig war im Vorfeld das Thema Krieg und Frieden, eigentlich keine Länderangelegenheit, sondern Sache des Bundes. Bei Waffenlieferungen in die Ukraine haben die Koalitionäre weiterhin unterschiedliche Auffassungen. Anders ist das bei der geplanten Stationierung von US-Mittelstrecken und Hyperschallraketen.
Und dass wir eine Formulierung gefunden haben zu den Mittelstreckenraketen, die mit einer sehr großen Klarheit deutlich machen, dass wir eine Stationierung und die Verwendung ohne deutsche Mitsprache sehr kritisch sehen, ist aus meiner Sicht tatsächlich ein großer Wurf.
Ein Kompromiss, mit dem auch Sahra Wagenknecht leben kann. Weil die BSW-Gründerin mit den ersten Ergebnissen der Sondierungsgespräche unzufrieden war, mussten die drei Parteien in Erfurt noch einmal nachverhandeln. Auch das gemeinsame Regieren wird eine Herausforderung. Im Landtag haben CDU, BSW und SPD zusammen 44 Sitze. Das ist genau die Hälfte. Eine Pattsituation. Für Gesetze brauchen sie Stimmen aus der Opposition. Weil man eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen hat, bleibt nur die Linke.
Man wird es trotzdem nicht einfach haben. Ich denke nicht, dass sich sehr leicht einzelne Abgeordnete der Linken herauslösen lassen, weil sie die Vorhaben gut finden. Die Linke muss sich als Oppositionspartei auch neu aufstellen. Dafür muss sie auch Geschlossenheit demonstrieren. Es wird also immer darum gehen, die ganze linke Fraktion zu überzeugen und nicht nur ein oder zwei, um die Stimmenmehrheit herzustellen.
Die politische Situation in Thüringen, sie bleibt schwierig. Anfang Dezember wollen die Brombeerpartner ihre Parteigremien befragen. Wenn alle zustimmen, könnte noch vor Weihnachten der Ministerpräsident gewählt werden.
Tja, und mit dem Mann, der also bald schon Ministerpräsident von Thüringen sein will, konnte ich vorhin sprechen mit Mario Vogt von der CDU. Guten Abend, Herr Vogt.
Schönen guten Abend, Frau Senn.
Sie haben heute gesagt, Thüringen soll kein politischer Problemfall mehr sein. Aber schon die Entstehung des Koalitionsvertrags war ja alles andere als unproblematisch. Glauben Sie wirklich an ein harmonisches Miteinander?
Ja, ich bin sehr zuversichtlich. Wir haben wirklich in den letzten 10 Wochen sehr intensive Gespräche, einen gemeinsamen Geist entwickelt für Thüringen. Deswegen ist das heute auch ein guter Tag für meine Heimat. Wenn Sie sich anschauen, In den USA gibt es Wahlen, die nicht ganz einfach sind. Wir erleben Krieg vor unserer Haustür. In Berlin zerbricht die Ampelregierung. Und dass wir in Thüringen die Chance haben, eine gemeinsame Regierung mit vielen Thüringer Themen auf den Weg zu bringen, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Und dass wir von den drei Ländern im Osten die ersten sind, die da auch einen Vertrag vorlegen, ist, denke ich, auch was Gutes.
Aber der Weg wird wohl alles andere als einfach. Die Verständigung auf einen Koalitionsvertrag war ja auch so schwierig, weil Sarah Wagenknecht da ständig mitgeredet hat. Was, wenn das so weitergeht?
Ich glaube, dass wir jetzt auf einem guten Fundament stehen, sowohl bei den Themen, die allen Partnern wichtig sind und die vor allen Dingen auch die Alltagssorgen der Menschen hier in Thüringen aufgreift. Gerade die Frage von Unterrichtsausfall, Migration zu ordnen, Wirtschaft zu entfesseln, auch wieder mehr auf soziale Sicherheit zu achten. Das ist etwas, was uns gemeinsam anspornt. Und wenn es dann auch mal den einen oder anderen Einwurf von außen gegeben hat, das hat das Papier jetzt am Ende bereichert. Und ich glaube, da sehen wir ganz positiv. Die CDU ist mit ihrer Linie da auch bei ihren Werten geblieben. Und das macht mich auch als CDU-Vorsitzender froh.
Dann schauen wir uns den Koalitionsvertrag doch mal genauer an. Am umstrittensten war ja das Beharren des BSW beim Thema Frieden. Aber wie wollen Sie von Thüringen aus denn deutsche Friedenspolitik machen?
Ja, Weltpolitik wird jetzt nicht im Thüringer Landtag gemacht, aber das darf man nicht übersehen, der Wunsch und die tiefe Sorge auch der Menschen, gerade hier in Thüringen ist es, dass sich die kriegerischen Handlungen ausweiten und da ist viel ja auch Bedenken dabei und dass sich eine Landesregierung dem annimmt, das auch ernst nimmt, die Bürger auch mitnimmt, das ist Teil unseres Koalitionsvertrages. Und ich finde, das ist genauso wichtig wie auch das Bekenntnis zur Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und zur Bundeswehr. Also insofern ist das ein Koalitionsvertrag mit einem großen gemeinsamen Spannungsbogen für die Sicherheit, aber eben auch für die soziale Friedensfrage.
Wenn alles so funktionieren sollte, wie Sie es sich wünschen, fehlt Ihnen im Landtag trotzdem zur Mehrheit immer noch eine Stimme. Die müsste dann ja bei einzelnen Entscheidungen von der Linken oder von der AfD kommen. Zwei Parteien, mit denen die CDU einen Unvereinbarkeitsbeschluss hat. Wie soll das gehen?
Ja, Frau Senn, in Thüringen waren wir lange politisches Laboratorium. Wir waren Minderheitsregierung in den letzten 5 Jahren und das hat natürlich wirklich auch dem Image unseres Landes geschadet. Und das, was wir jetzt nach vorne gebracht haben, ist eine politische Stabilität mit dem Regierungsvertrag, aber eben auch mit einem neuen politischen Miteinander. Viele gesellschaftliche Kräfte haben das Gefühl, dass sie nicht mehr gehört werden. Und deswegen haben wir ein sogenanntes Konsultationsverfahren entwickelt. Und ich habe gesehen, dass diese sächsischen Kollegen das jetzt auch aufgenommen haben. Wir werden sehr frühzeitig als Regierung Vorschläge auch ins Parlament einbringen und alle Oppositionskräfte können dort mitarbeiten und können ihre Ideen mit einbringen. Und ich glaube, das ist eine neue Form der politischen Kultur. Sicherlich in nicht ganz einfachen politischen Mehrheitsverhältnissen. Aber wenn wir diesen Weg gehen, gewinnt Politik wahrscheinlich am Ende auch wieder Vertrauen zurück, weil sich alle gesellschaftlichen Schichten und Wähler auch gesehen fühlen. Und das wollen wir sicherstellen.
Aber Herr Vogt, wenn es bei einer wichtigen Frage um eine Mehrheit geht und die Linke nicht mit Ihnen stimmt, setzen Sie dann auf die AfD?
Alle drei Partner, die CDU, BSW und auch SPD, haben klar gesagt, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Und auch ich höchstpersönlich stehe doch auch mit meiner Auseinandersetzung mit Björn Höcke ganz persönlich dafür. Gleichzeitig gilt für uns auch, dass wir frühzeitig im Parlament miteinander gesprächsfähig durch dieses Konsultationsverfahren sein müssen. Und ich glaube, das bietet uns auch die Chance, Perspektiven mit einzubinden. Und ich bitte noch mal in Erinnerung zu rufen, Thüringen hat in den letzten 5 Jahren eine Minderheitsregierung, eine Linksgrüne. Und wir haben trotzdem Wege gefunden, dass das Land nicht komplett stillsteht. Und ich finde, jetzt haben wir ein schwieriges Wahlergebnis mit sehr neuen Mehrheiten und neuen Konstellationen durchaus zu einem sehr ambitionierten Regierungsvertrag, der die Thüringer Themen, die Thüringer Alltagssorgen in den Blickpunkt nimmt, geformt. Und jetzt werden wir das auch im Parlament hinbekommen. Das hat die erste Landtagssitzung schon gezeigt.
Schauen wir noch mal kurz auf Ihre mögliche bevorstehende Wahl. Was passiert, wenn Sie durch Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt werden?
Das sehe ich mit einem großen Optimismus entgegen, dass wir diese Wahl vernünftig gestalten, weil in Thüringen alle Demokraten seit der Wahl im Februar 2020 genau wissen, was auf dem Spiel steht. Und genau aus dem Grund werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen noch nötige Gespräche führen. Aber jetzt steht erstmal ein Regierungsvertrag, der ein ambitioniertes Programm für die Alltagssorgen der Menschen in unserem Land vorweist. Und dann werden wir im Parlament, glaube ich, auch eine vernünftige Abstimmung hinbekommen. Jeder muss sich dann selber prüfen, will er eine stabile Regierung, ein funktionsfähiges Parlament oder will er Destruktion? Und das dürfen wir nicht zulassen. Und da bin ich ganz optimistisch.
Aber Herr Vogt, was, wenn das nur mit Stimmen der AfD gelingt?
Frau Senn, ich bin sehr optimistisch, dass wir eine gute Wahl im Thüringer Landtag hinbekommen und im dritten Wahlgang dann auch die nötigen Stimmen haben.
Vielen Dank, Mario Vogt, Parteichef der CDU in Thüringen. Danke Ihnen für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Frau Senn. Beste Grüße nach Hamburg.
Und wir schauen in den Libanon. Auch heute haben die Menschen wieder gewaltige Explosionen erlebt durch die gezielten Luftangriffe der israelischen Armee. Auch hier in einem Vorort der Hauptstadt Beirut. Sie gelten laut Israel ja der Hisbollah-Miliz. Das Ziel, den Raketenbeschuss der Islamisten auf Israel zu beenden. Einen Großteil der Führungsriege der Hisbollah hat Israel bereits getötet. Dabei allerdings auch hunderte Zivilisten. Wie lebt man mit dieser ständigen Bedrohung und behält trotz allem irgendwie Hoffnung. Aus Beirut berichtet Ramin Sina.
Rastlos fährt Taxifahrer Abu Haida durch die Straßen Beiruts. Seit Tagen hat er keine Fahrgäste. Er verdient kaum noch Geld, aber heute hat er großen Hunger. Er bestellt ein Sandwich aus dem Auto heraus. So macht man das in der libanesischen Hauptstadt. Die Preise für Essen sind gestiegen seit Kriegsbeginn. Ein Shawarma mit Hühnchen kann er sich nur noch selten leisten. Zu Hause essen ist zu gefährlich geworden. Er wohnt in der Dahya, in einem Vorort, den die Hisbollah kontrolliert. Nachts können wir nicht mehr heim. Der Beschuss ist meistens nachts. Tagsüber traue ich mich ab und zu noch rein. Manchmal senden die Israelis eine Warnung, bevor sie bombardieren. Früher war es mit mehr Vorlauf. Jetzt geben sie uns 10, 15 Minuten, dann schlagen sie zu. Fast täglich heftige Luftangriffe auf die südlichen Vororte Beiruts. Im Zentrum der Hauptstadt ist es weniger gefährlich. Deshalb verbringt Abu Haida seine Nächte hier am Straßenrand. Sein Taxi, für ihn der sicherste Ort. Noch heftiger ist der Krieg im Süden des Libanon. UN-Friedenstruppen veröffentlichen diese Bilder. Parallel zur israelischen Bodenoffensive richten israelische Luftschläge so massive Zerstörung an, dass für Geflüchtete eine Rückkehr in ihre Dörfer längerfristig unmöglich scheint. Alles ist zerstört, erzählt diese Frau in Beirut. Sie haben nichts von meinem Dorf mehr übrig gelassen. Hoffnung auf eine Pause der Kämpfe macht der Besuch von US-Diplomaten in der Region nach Treffen mit Hisbollah-nahen Politikern in Beirut und der israelischen Regierung in Tel Aviv, zeigte sich US-Vermittler Hochstein hier rechts vorsichtig optimistisch. Streitpunkt bleibt offenbar der genaue Zeitrahmen für den Abzug der israelischen Truppen aus dem Libanon nach einer Waffenruhe. Zuletzt hatte die Hisbollah stark an militärischer Stärke eingebüßt und hoffe nun auf eine Vereinbarung, so die Einschätzung politischer Experten. Um Zeit zu bekommen, sich zu erholen, um zu retten, was noch zu retten ist, und um einen völligen Zusammenbruch der Hisbollah als militärische Organisation zu verhindern. Gleichzeitig, wenn sie eine Waffenruhe akzeptiert, ist das auch ein Eingeständnis ihrer Niederlage. Hauptsache eine Kehrtwende. Taxifahrer Abu Haida wünscht sich, wie die meisten Libanesen, Ruhe und Frieden. Ich hoffe, es klappt mit der Waffenruhe, damit wir mal durchatmen können. Dann könne er endlich wieder mit seinem Sohn und seiner Frau, die er in die Berge gebracht hat, in seinem Viertel zu Hause schlafen. Noch bleibt er aber skeptisch, zweifelt, ob Israel einem Deal zeitnah zustimmt.
Und wir kommen zu den weiteren Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Thorsten.
Die Krise in der Automobilindustrie macht sich bei den Zulieferern immer stärker bemerkbar. Bosch will in Deutschland noch mehr sparen und zusätzliche 3.800 Arbeitsplätze streichen. Es seien Pläne, erklärte der Konzern heute. Genaue Zahlen sollen mit Arbeitnehmervertretern verhandelt werden. Ein Gesamtbetriebsratsvorsitzender spricht von einem Schlag ins Gesicht für die Mitarbeiter. Bosch von Anpassungsbedarf angesichts eines erheblichen Kostendrucks. Nach der Wirecard-Pleite haben tausende Aktionäre ihr Geld verloren. Es geht um Forderungen von bis zu 8,5 Milliarden Euro. Ein entscheidender Musterprozess in dieser Sache begann heute vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht. Es soll grundsätzlich entscheiden, ob Aktionäre Anspruch auf Schadensersatz haben. Der Prozess betrifft mehr als 27.000 Geschädigte. Ein Urteil wird frühestens in einigen Jahren erwartet. Die UN-Klimakonferenz in Baku geht in die Verlängerung. Die knapp 200 Teilnehmerstaaten konnten sich bis zum Abend nicht auf gemeinsame Beschlüsse einigen. Streit gibt es vor allem um die Finanzhilfen für die ärmsten Länder. Ein Vorschlag lautet, dass die Industriestaaten ihre Zahlungen bis 2035 auf jährlich 250 Milliarden US-Dollar erhöhen. Die Entwicklungsländer fordern aber mindestens das Vierfache. Unklar ist, ob sich auch Länder wie China oder die Golfstaaten finanziell beteiligen. Der künftige US-Präsident Trump muss vorerst nicht mit einer Strafe rechnen, obwohl er im Mai wegen einer vertuschten Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin verurteilt wurde. Das Gericht verschob heute die Verkündung des Strafmaßes auf unbestimmte Zeit. Trumps Anwälte wollen eine vollständige Einstellung erreichen. Sein Sprecher kritisierte das Verfahren als Scheinprozess. Eine Bestrafung Trumps wird durch ein kürzlich ergangenes Urteil des Obersten Gerichtshofs zur Immunität von Präsidenten erschwert. Es hat schon Millionen Kinder ins Bett geschickt. Das Sandmännchen. Heute ist Deutschlands dienstälteste Figur im Kinderfernsehen 65 Jahre alt geworden. 1959 kam das Sandmännchen das erste Mal auf den Schirm, zunächst in der DDR und eine andere Version nur 8 Tage später auch im Westen. Seitdem gehört es in vielen Familien zum festen Abendritual. In Teilen Bayerns und Baden-Württembergs gab es vergangene Nacht die ersten kräftigen Schneefälle und damit auch hunderte Verkehrsunfälle. Im Schwarzwald kämpften auch am Morgen noch viele Lkw mit den glatten Straßen und blieben trotz Schneekettenpflicht liegen. Räumdienste, Rettungskräfte und Polizei waren im Dauereinsatz. Mittlerweile wurde die Unwetterwarnung für den Süden Deutschlands aufgehoben. Zum Tennis. Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft ist im Halbfinale ausgeschieden. In Malaga unterlag sie den Niederlanden am Abend mit 0:2.
Das Halbfinale war ein hochdramatisches und jederzeit emotionales Tennisduell. Im ersten Einzel lieferten sich Daniel Altmaier und Buttig van der Sandskulp ein begeisterndes Match. Altmaier kämpfte über 3 ausgeglichene Sätze und wehrte insgesamt 9 Matchbälle ab. Schließlich unterlag der Deutsche aber nach 2 Stunden und 40 Minuten mit 4:6, 7:6 und 3:6. Van der Sandskulp brachte seine Mannschaft in Führung. Im zweiten Einzel aber begann Jan-Lennard Struff sehr stark und entschied den ersten Satz dank seiner Aufschläge mit 7:6 für sich. Aber sein Gegner Talon Griekspoor setzte Struff zunehmend unter Druck und gewann die folgenden Sätze mit 7:5 und 6:4 und entschied damit das Halbfinale für sich und sein Team. Die Niederlande stehen nach langem, zähem Kampf gegen Deutschland zum ersten Mal im Finale des Davis Cups. Die Deutschen unterlagen mit 0:2, sind trotz starker Leistungen von Altmaier und Struff ausgeschieden.
Zu unserem Bild von Weihnachten gehören bei vielen nicht nur Christbaumkugeln und Krippenfiguren, sondern natürlich auch die Weihnachtsmärkte. Die machen ja gerade wieder überall auf und manchmal auch da, wo man sie erstmal gar nicht vermutet, wie hier direkt unter der Höllentalbahn. Und wenn man dann alles so perfekt inszeniert, passt das auch höllisch gut ins Social-Media-Weihnachtsbild. Über den Instagram-Hype um einen kleinen Weihnachtsmarkt im Schwarzwald, Fabian Siegel und Paul Jens.
O du Fröhliche, Instagram-taugliche, Social-Media-Weihnachtszeit. In der Ravenna-Schlucht im Schwarzwald hat sie begonnen, die Jagd nach dem besten Foto. Denn es hat sich rumgesprochen, das hier ist Deutschlands vielleicht fotogenster Weihnachtsmarkt.
Ja, das trendet gerade richtig auf Instagram. Überall erzählen sie von der Ravenna-Schlucht. Also mussten wir hier einfach herkommen, um das zu erleben.
Wir haben das schon des Häufigeren irgendwie auf Social Media gesehen und wollten uns das unbedingt mal live angucken, weil wir es echt schön und romantisch hier finden.
Damit der Weihnachtsmarkt nicht aus allen Nähten platzt, gab es Eintrittskarten nur vorab. Schon seit 2 Wochen sind alle Tickets ausverkauft. Auf dem Schwarzmarkt werden sie teilweise für den dreifachen Preis gehandelt. Wer eine Karte ergattert hat, darf 2 Stunden rein. 2 Stunden Zeit für das perfekte Foto. Glatte Wege sind für viele kein Hindernis. Eine Herausforderung für das Team. Absperrungen als letztes Mittel.
Das schöne Foto, das zieht halt trotzdem. Die steigen dann über die Absperrbänder drüber, gehen da hoch, halten sich an einem Zaun fest, weil es so spiegelglatt ist. Die Hälfte vom Zaun liegt schon am Boden. Und ja, jetzt haben wir gesagt, wir machen zu, weil sonst müssen wir da heute Nacht wieder Leute evakuieren. Da haben wir keine Lust dazu.
Die Besucher kommen mittlerweile aus aller Welt. Der Weihnachtsmarkt in der Ravenna-Schlucht als Fotostopp auf Deutschland-Tour zwischen anderen Sehenswürdigkeiten wie Neuschwanstein und Heidelberg. Die Leute haben uns im letzten Jahr gesagt, ihr könnt hier nicht ohne Vorbuchung kommen. Also haben wir es für dieses Jahr versucht und es hat geklappt und wir können hier sein. Ich meine, das ist der beste Weihnachtsmarkt, auf dem wir je waren. Doch durch die Besucherobergrenze kommt längst nicht mehr jeder rein, der möchte. Und vor allem nicht mehr alle Einheimischen. Deshalb gibt es mittlerweile einen Tag, an dem nur die Schwarzwälder kommen dürfen.
Letztendlich so eine Region lebt von den Menschen, die hier leben. Und denen möchten wir ein besonderes Geschenk machen.
Apropos Geschenk, wo landet es denn jetzt, das perfekte Foto?
Wo kommt es bei dir? Profilbild?
Auf keinen Fall.
Oha, ich würde es als Profil mitmachen.
Na dann, rauf aufs Profil. Und wenn dieses Jahr doch kein Foto dabei sein sollte, dann sicher nächstes Mal. Denn alle Jahre wieder kommen die Fotojäger.
Tja, und passend zum Weihnachtsmarkt gab es heute ja auch schon Neuschnee an einigen Orten, auch im Schwarzwald, wie wir schon gesehen haben, Stefan.
Ja, Julia, auf jeden Fall. Also es gab noch mal ein bisschen Winter jetzt in den vergangenen 24 Stunden. Am meisten tatsächlich im Süden Baden-Württembergs und im Süden Bayerns. Heute Morgen lagen in Immenstadt beispielsweise 40 Zentimeter. In Breitnau im Schwarzwald waren es 27. Aber nicht nur dort lag Schnee. Ich habe auch noch einen kleinen Wintergruß vom Kahlen Ast mitgebracht. Die liebe Marion Eder hat uns dieses Foto zur Verfügung gestellt. Entschuldigung. Und Liebe ist tatsächlich das Stichwort. Denn wir sehen, hier hat sich noch jemand verewigt, ganz viele Herzchen draufgemalt auf diese Bank. Wunderschönes Winterpanorama. Also wir schicken einen lieben Gruß in den Winter. Denn mit dem ist es jetzt fast schon wieder vorbei. Wir gucken uns mal die Großwetterlage zusammen an. Und zwar erstmal mit Hilfe dieses Strömungsbildes. Aktuell liegen wir immer noch hier in dieser grünlich-bläulichen Färbung. Also sprich, es ist immer noch nass-kalt, sprich winterlich. Und dieses Tief hier, das wird es noch in sich haben. Das ist aktuell noch ein relativ harmloses Sturmtief, wird sich aber in den nächsten 24 Stunden extrem verstärken. Man nennt es eine sogenannte Bombenzyklone, sprich der Luftdruck, der wird innerhalb von 24 Stunden um mehr als 24 Hektopascal sinken. Das wird also ein ordentliches Orkantief. Und das spielt auch bei unserem Wetter mit. Wir lassen den Film mal laufen und da sehen wir, wie schnell dieser Wirbel immer größer wird, aber auch gleichzeitig, wie dieses Tief sehr, sehr milde Luft von Spanien und Frankreich genau zu uns schickt. Also, wir kriegen am Sonntag ein bisschen Frühlingsfeeling. Heute Nacht haben wir aber erstmal noch viele Wolken. Es sind noch einige Schneeschauer unterwegs. Glätte ist ein Thema, insbesondere in den Mittelgebirgen und wo es längere Zeit aufklart. Auch von der Nordsee noch einzelne Schauer. Morgen im Osten und im Süden recht häufig sonnig. Aber von Westen schieben sich die nächsten dichten Wolken der warmen Front dieses Tiefs herein, die dann auch mal entsprechend etwas Regen bringen. Heute Nacht liegen die Temperaturen meistens zwischen plus 1 und minus 6 Grad. Milder ist es nur an der Nordsee. Morgen tagsüber, da liegen die Höchstwerte meistens zwischen 0 und 7 Grad. Es wird also langsam ein bisschen milder. Und wenn wir uns jetzt die Aussichten anschauen, gucken Sie mal hier. Der Sonntag, viel Wind im Westen mit bis zu 17 Grad und sogar häufigem Sonnenschein. Der Regen zieht nach Nordosten ab im Laufe des Tages. Am Montag, da kündigt sich dann von Westen her schon wieder der nächste Regen an, aber es bleibt mild.
Sehr schön. Wir tauen also erstmal wieder auf. Vielen Dank, Stefan Laps. Ja, das waren unsere Tagesthemen an diesem Freitagabend. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem Tatort aus Kiel.
Und aktuelle Nachrichten haben wir für Sie jederzeit auf tagesschau.de.
Morgen sind wir dann wieder für Sie da. Einen schönen Abend und kommen Sie gut ins Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.